HR Info. Netzwelt.
Heute mit Andreas Gielen. Hallo. Diese Sendung heute ist galaktisch, denn zum einen kam Astronaut Alexander Gerst zu uns nach HR Info in den Sendesaal nach Frankfurt und viele von Ihnen konnten ihn hautnah erleben. Zum anderen schauen wir in dieser Sendung auch auf den neuen Generaldirektor der Weltraumorganisation ESA und Sie erfahren, was die ESA mit der Raumsonde Rosetta vorhat. Das alles jetzt in HR Info Netzwelt. Mit 26 Millionen PS und einer Geschwindigkeit von 28.000 Kilometern pro Stunde war er unterwegs zur Raumstation ISS und grüßte Frankfurt aus dem All. Zurückgekehrt ist er im vergangenen November, der deutsche Astronaut Alexander Gerst. Und Anfang der Woche war er in Frankfurt bei HR Info zu einer Veranstaltung. Er hatte viel zu erzählen, Interessantes, Faszinierendes und auch Nachdenkliches. Schließlich war Gerst als dritter Deutscher auf der internationalen Raumstation ISS im Einsatz als Bordingenieur und hat dort eine Menge erlebt. Im Gepäck hatte er viele Fotos, mit denen er schon während seiner Reise unter dem Twitter-Account AstroAlex rund 100.000 Follower ins Staunen versetzen konnte. Dabei konnte er auf rund 4,3 Terabyte an Fotomaterial zurückgreifen.
Von Zeit zu Zeit schaue ich da durch die Dateien, durch Bilddateien, die ich noch nicht bearbeitet habe, und da sind immer wieder Goldstücke drin, die sende ich dann auf Twitter. Das heißt, es ist immer noch für mich selbst auch was Neues, was ich vielleicht oben kurz fotografiert habe, dann wieder vergessen habe und jetzt plötzlich wieder entdecke auf meiner Festplatte und manchmal selbst ins Staunen komme.
Astronaut Alexander Gerst erzählte auch, wie die Welt von oben aussieht oder besser gesagt die Erde.
Beim zweiten Blick raus ist mir mehr und mehr aufgefallen, wie zerbrechlich tatsächlich dieser Planet ist. Die Atmosphäre so dünn ist, wenn man sie von der Seite anschaut. Es ist nur ein kleiner Hauch von Nebel über der Oberfläche. Und wenn man das von außen sieht, das macht einem bewusst, dass zwischen der Menschheit und dem tödlichen Weltraum tatsächlich nur eine kleine, dünne Luftschicht liegt.
Dass Alexander Gerst so beliebt ist, könnte auch daran liegen, dass er jeden, der sich für Raumfahrt interessiert, daran teilhaben lässt. Mit Bildern und seinen Geschichten, mit Eindrücken seiner Reise in den Weltraum.
Der Blick von außen zurück auf unser Raumschiff Erde, das verändert uns. Das kennt man ja, wenn man auf eine lange Reise geht, dann sieht man plötzlich seine Heimat auch anders, wenn man zurückkommt. Man setzt sie in Perspektive. Und genau das passiert mit uns Menschen, wenn wir in den Weltraum fliegen. Und das war auch mir selbst so wichtig, diese Perspektive einzufangen und wieder mit zurück zur Erde zu bringen, um sie zu teilen mit allen Menschen, die bis jetzt noch nicht in den Weltraum fliegen können.
Es war eine spannende Veranstaltung von HR Info und der Europäischen Weltraumorganisation ESA mit Sitz in Darmstadt. Abtauchen in eine andere Welt, die letztlich ja doch unsere eigene ist. Mit dabei im Sendesaal des Hessischen Rundfunks war auch Raumfahrtkollege Thomas Reiter, der heute ESA-Direktor für bemannte Raumfahrt ist. Und auch meine Kollegin Corinna Tertel, die war auch dabei.
Beeindruckende Bilder von 6 Monaten im Weltall. Bilder aus der Raumstation ISS und Bilder von der Erde. Alexander Gerst steht vorne im Sendesaal des Hessischen Rundfunks in seinem blauen ESA-Overall, zeigt Fotos von seiner Blue Dot Mission und beschreibt seinen ersten Blick von oben auf den Planeten Erde.
Und das ist wirklich einer der eindrucksvollsten Momente, die bestimmt keiner von uns je vergessen würde. Einfach dieser erste Blick raus, das haut einen um. Als Geophysiker dachte ich, eigentlich darauf vorbereitet, ich wusste, wie der Erdradius ist, wie dick die Atmosphäre ist oder wie dünn sie ist, wie zerbrechlich sie sein muss und so. Aber das zu sehen, hat mich umgehauen.
Ein anderes Bild zeigt die Erde als winzigen Punkt irgendwo in unendlicher Weite. Für den Astronauten Alexander Gerst verdeutlicht es, wie völlig unwichtig unser Planet für das Universum ist.
Gleichzeitig wissen wir, dass dieser Ort für uns Menschen alles bedeutet. Es ist wie ein kleines Raumschiff, ein kleiner blauer Punkt im Weltraum, sehr schutzlos, vor allem gegenüber uns selbst. Und als den müssen wir ihn erkennen. Das ist einer der wichtigsten Gründe, warum wir überhaupt in den Weltraum fliegen.
Alexander Gerst schildert und bebildert auch die anderen Gründe. Der 39-jährige Astronaut berichtet von den wissenschaftlichen Experimenten in der Schwerelosigkeit, wie er sich Blut abzapft für Untersuchungen, die Hinweise geben können für die Behandlung von Osteoporose. Er erklärt, warum schwebende Metalllegierungen im Weltraumlabor immens aufschlussreich sind, wie Rasierschaum geholfen hat, gefährliche Metallsägespäne aufzufangen, wie sanft bzw. unsanft die Landung im vergangenen November war Und der Astronaut plaudert mit hr-Info-Moderatorin Silvia Kruck über die nicht ganz unwichtige Unterhosenlieferung ins All. Nach über einer Stunde mitreißenden Eindrücken aus anderen Sphären brandender, sehr langer Applaus im Sendesaal.
Es ist einfach faszinierend. Es ist letztendlich nur 400 Kilometer weg von der Erde, aber dennoch so weit. Und wenn man sich anhört, was Alexander Gerst einfach erzählt, also am liebsten wird man selbst hoch ins Weltall.
Alexander Gerst kann es auch super rüberbringen, was irgendwie so ihm wichtig ist. Und ich denke, das sollte uns allen wichtig sein, weil wir haben ja nur diese eine Erde.
Was die Raumfahrt für diese eine Erde bewirken kann, das war auch Thema beim Podiumsgespräch im Anschluss. Mit weiteren Wissenschaftlern und mit Thomas Reiter, der 2006 auf der ISS war. Im Prinzip ist unsere Erde auch nur wie ein Raumschiff im Weltall. Das war der Tenor des Raumfahrtabends von hr Info.
Gleichzeitig müssen wir uns im Klaren sein, dass die Raumstation eine begrenzte Lebensdauer hat und dass es auch was geben muss, was danach kommt. Da müssen wir uns jetzt darüber Gedanken machen, weil sonst ist es zu spät. Weltraumprojekte dauern eine lange Zeit. Das heißt, es ist wichtig, dass wir weiterhin auch die Nase vorn haben in Technologien. Gerade für uns als Hochtechnologieland ist das wichtig, auch in Europa ist das wichtig. Und wir müssen den Nachwuchs weiterhin faszinieren und inspirieren, weil nämlich das ist die Zukunft dieses Raumschiffs Erde.
Der Nachwuchs, der war sogar da. Zum Beispiel Benno, 8 Jahre alt.
Mir hat am besten gefallen, dass ich mal also einen richtigen Astronauten gesehen habe. Ich interessiere mich auch für Weltraum und so.
Ein richtiger Astronaut, ja, das ist Alexander Gerst. Nicht nur die Kleineren unter uns, auch viele Erwachsene erinnern sich vermutlich gern zurück an seine Reise. Die Reise von Alexander Gerst. Eine Mission, die Blue Dot, blauer Punkt hieß. Etwas mehr als ein halbes Jahr ist der deutsche Astronaut jetzt wieder auf seinem Heimatplaneten, hier bei uns. Silvia Kuck bringt uns nochmal die wichtigsten Stationen seiner Reise in Erinnerung. Die Zeit des Astronauten im All beginnt im Mai 2014.
Alles Gute, Alex. Auf Wiedersehen.
Für Professor Jan Wörner ein bewegender Moment. Er filmt den Start mit seiner Handykamera. Wenig später sitzt Alexander Gerst mit seinen Kollegen Reed und Zurajew eingepfercht im engen Sojus-Raumschiff. Die Reise, das Andockmanöver an der Raumstation, alles läuft glatt. Der Chef des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt ist erleichtert. Er freut sich für seinen Schützling. Trotzdem wird Jan Wörner zwei Gefühle bis zum Ende der Mission nicht los. Angst und Verantwortung.
Ich packe meine Sachen und will raus, mein Kind. Der Reise und am Rückenwind. Ich sage es euch auf diese Weise, alle, die am Suchen sind, sind mit mir auf der Reise, haben Rückenwind.
Locker und lustig dagegen wirkt Alexander Gerst nach einer Woche auf der ISS. Bei der ersten öffentlichen Live-Schalte ins Europäische Astronautenzentrum nach Köln trägt er Polohemd und weiße Socken. Und die Fragen der Journalisten beantwortet der Schwerelose kopfüber.
Es ist natürlich großartig, hier zu arbeiten. Allein das Schweben. Es geht mir öfter mal am Tag, dass wir wirklich plötzlich realisieren, hoppla, wir schweben ja.
Gerst hat ein straffes Programm. 12-Stunden-Tag, 65-Stunden-Woche. Mehr als 100 Experimente laufen parallel. Krebsforschung, Materialforschung bis hin zum Schülerversuch mit Seifenblasen, die schwerelos doppelt so lang überleben, bis sie platzen. Schwergewicht unter den Projekten ist der Hightech-Ofen EML. Hier werden metallische Legierungen freischwebend geschmolzen. Der Ofen kommt im Juli mit dem europäischen Frachtraumschiff ATV. Gerst dockt es an die ISS an, lädt aus, baut Teile zusammen. Ein Bolzen klemmt allerdings. Gerst sägt ihn ab und fängt die herumfliegenden Späne mit seinem Rasierschaum ein. Manchmal ist er auch selbst Teil des Experiments.
Selbst an mir Blut abzuzapfen in der Schwerelosigkeit, da muss man sich auch so ein bisschen dran gewöhnen, aber hat aber gut funktioniert. Das sind natürlich Experimente, die wichtig sind für alle möglichen Krankheiten, die wir auch auf der Erde haben.
Wer mit viel Material arbeitet, muss natürlich auch aufräumen.
Ich sage es euch auf diese Weise, alle, die am Suchen sind, sind mit mir auf der Reise, haben Rückenwind.
Jeden Samstag heißt es 3 Stunden lang Raumstation putzen, unter anderem zur Musik von Thomas D. Zur Arbeit gehört auch viel Kommunikation. 2-mal pro Woche werden Amateurfunkverbindungen mit Schülern aufgebaut.
Wir haben uns ja immer drauf gefreut, einfach weil man ja direkt mit den Kindern sprechen kann und so ein bisschen spüren kann, ja, wie die Faszination unten ankommt. Wenn ich mir das vorstelle, dass ich damals, als ich klein gewesen wäre, direkt mit einem Astronauten im Weltall hätte reden dürfen, ich glaube, ich hätte 2 Wochen lang vor Aufregung nicht schlafen können.
Auch viele Erwachsene können nicht schlafen, wenn sie mit Gerst in Kontakt sind. Der erste Astronaut mit fast ständiger Internetpräsenz. 200.000 Fans und Follower bei Facebook und Twitter. Er postet mehr als 1.000 Fotos, fast 3.000 Tweets, Aktionen bei Flickr und Google+. Bilder von Polarlichtern, von Berlin aus 400 Kilometern Höhe, Selfies im Raumanzug, Videos vom Fußballkicken in der Station. Auch nachdenkliche Botschaften kommen über die sozialen Medien. Mein traurigstes Foto, schreibt er zu einem Bild, das nächtliche Raketeneinschläge in Gaza und Israel zeigt. Und trotzdem übt der Heimatplanet eine starke Anziehungskraft aus. Dafür hat er extra Musik mitgenommen, die Moldau-Melodie, Donauwalzer und viel Elektronisches. In seiner Freizeit schaut Gerst fast jeden Tag mindestens eine halbe Stunde zur Erde. Im November folgt die harte Landung in der kasachischen Steppe. Alexander Gerst will am liebsten gleich aufstehen und davonrennen, statt sich zu schonen. Mittlerweile, ein halbes Jahr danach, will er wieder ins All?
Das Wollen ist nicht die Frage. Da können Sie jeden Astronaut fragen, da hat keiner was dagegen.
Die Chancen stehen gut, denn Jan Wörner hat da als ESA-Generaldirektor ein Wörtchen mitzureden.
HR Info. Netzwelt.
Hier ist HR Info Netzwelt heute mit Andreas Gielen. Er kommt aus Kassel, sollte ursprünglich Pfarrer oder Arzt werden, wurde Bauingenieur und will nun seine Mission zum Mars. Die tritt er nicht selbst an, denn ein Raumfahrer ist er nicht, aber es ging dennoch steil nach oben mit Johann Dietrich Wörner. Zuletzt an der Spitze des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt ist Wörner seit dieser Woche Chef der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA in Paris. Der erste Deutsche seit einem Vierteljahrhundert und er peilt spannende Projekte an, darunter zählen zwei Mars-Missionen der ESA, eine vermutlich schon im kommenden Jahr. Johann Dietrich Wörner hatte schon früh ein Faible für die Raumfahrt entwickelt, sagte er in HR Info, das Interview mit meinen Kollegen Dirk Wagner und Oliver Günther.
Unerwarteterweise, sehr unerwarteterweise. Ich habe als Kind so ein Schlüsselerlebnis gehabt. Mein Vater hat mich, als ich 3 Jahre alt war, hochgehoben und hat in den Himmel gezeigt und hat gesagt, da oben fliegt Sputnik. Und er hat das so eindringlich gesagt, dass ich es gesehen habe. Man konnte ihn nicht sehen, aber es war eindringlich. Und danach war ich die ganze Kind- und Jugendzeit durch, habe ich alle Raumfahrtprojekte verfolgt, der Amerikaner, der Russen oder Sowjetunion.
Sie haben auch so Modelle gebaut, gell?
Ich habe auch so Modelle gebaut, ich habe auch fliegende Raketen gebaut.
Wie erfolgreich war das?
Die waren mittelmäßig erfolgreich. Manche sind, wie das auch heute noch passiert, bei den Großen auf dem Startplatz abgefackelt, manche sind auch sehr hoch geflogen.
Über Johann Dietrich Wörner, den neuen Chef der ESA, berichtet mein Kollege Dirk Wagner.
Juli 1969. Neil Armstrong betritt als erster Mensch den Mond. Damals war Johann Dietrich Wörner gerade mal 15 Jahre alt. Dieser Anblick aber hat ihn nicht losgelassen. Wenn es nach ihm geht, werden bald auch wieder Menschen auf dem Mond sein und in einer Station dort leben. Das ist seine Vision als neuer Chef der ESA.
Und ich habe dann gesagt, okay, lasst uns ein Moon Village bauen. Moon Village soll nicht heißen eine Anordnung von ein paar Häusern und dann eine Kirche und ein Bürgermeisteramt, sondern Moon Village soll heißen eine Vielfalt von unterschiedlichen Aktivitäten, robotische, zum Beispiel ein Riesenteleskop, um von der Rückseite des Mondes tief in das Weltall zu schauen. Robotische Aktivitäten, astronautische Aktivitäten und offen für alle Länder.
Zusammenarbeit im Weltraum mit allen, die das möchten. Das heißt für ihn auch mit China. Da dürfte er als ESA-Generaldirektor allerdings Gegenwind zu spüren bekommen. Denn die USA etwa sagen bislang zu einer Kooperation mit den Chinesen in der bemannten Raumfahrt nein, danke. Vor allem aus politischen Gründen und weil man Technikspionage befürchtet. Deshalb muss China auch bei der internationalen Raumstation ISS draußen bleiben. Dennoch, sagt Wörner, die Chinesen können bei einer Mondstation mitmachen.
Ja, kann auch sein, dass ich dafür mal Prügel einstecke, aber lieber Prügel für eine richtige Meinung als keine Prügel für eine falsche Meinung. Ich glaube, es macht nur Sinn, weltweit Kooperation zu machen, gerade um Menschenrechte und andere Dinge dann auch weltweit durchzusetzen.
Gerade die Raumfahrt sei dafür besonders geeignet, meint Wörner und erinnert an den Mai 2014.
And liftoff. Liftoff of Reid Wiseman, Max Saryev and Alexander Gerst.
Als der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine um die Halbinsel Krim seinen Höhepunkt erreichte und die Spannungen zwischen dem Westen und Russland immer stärker wurden, hob vom Weltraumbahnhof Baikonur eine Rakete ab Richtung ISS. An Bord der deutsche ESA-Astronaut Alexander Gerst, ein Russe und ein Amerikaner. Als ob nichts gewesen wäre.
Die Wissenschaft und insbesondere die Raumfahrt, die hat die Möglichkeit, diese Brückenbildung auch aufrechtzuerhalten, während einer Krisensituation auf der Erde.
In solchen Momenten wirkt Wörner nachdenklich und analytisch. Seine Begeisterung für die Raumfahrt aber zeigt er mitunter ganz offen. Etwa im November 2014, als er nach der ersten Landung einer Raumsonde auf einem Kometen ans Rednerpult trat, das Jackett auszog, ein Poloshirt zum Vorschein kam, mit einem Motiv darauf, das auch den deutschen Anteil am Erfolg der ESA-Mission Rosetta zeigte. Ein ungewöhnlicher Auftritt für einen führenden Raumfahrtmanager.
Ja, ist manchmal sagen die Leute auch,
Aber so einen Auftritt, denken Sie sich den selbst aus?
Ja.
Fragen Sie da mal jemanden vorher mal?
Nein.
Diese Haltung will Wörner als ESA-Chef beibehalten. Neue Ideen einbringen und offen diskutieren. Auch mal gegen den Strich. Jam-Session nennt er das, so wie beim Jazz.
Spätestens seit November vergangenen Jahres kennen Sie viele von uns, die europäische Raumsonde Rosetta. Im November wurde nämlich Geschichte geschrieben. Ein Landemodul der Raumsonde Rosetta war auf dem Kometen Churyumov-Gerasimenko gelandet. Noch nie war vorher ein Modul auf einem Kometen abgesetzt worden. Gesteuert wurde das Ganze vom ESA-Kontrollzentrum in Darmstadt. Die ESA, die erhofft sich Erkenntnisse über die Urmaterie des Weltalls. Nun hat die Raumsonde den Astronomen neue Einblicke in die bizarre Welt des Kometen verschafft. Unter der Oberfläche nämlich erstreckten sich offenbar große Hohlräume und die stürzen nach und nach ein. Das führt dazu, dass riesige Krater entstehen. Zu lesen gibt's das im Fachmagazin Nature. Die Wissenschaftler haben Aufnahmen des Kometen ausgewertet, die das Kamerasystem an Bord von Rosetta zwischen Juli und Dezember vergangenen Jahres aufgenommen hatte. Von Rosetta werden wir weiterhin viel hören oder sehen, denn die ESA verlängert die Kometenmission. 2016 könnte eine zweite Landung erfolgen, berichtet Stefan Willert.
Im August wird der Komet auf seine elliptischen Kreisbahnen der Sonne am nächsten kommen. Die Sonnenwärme wird die tiefgefrorene Kometenoberfläche auftauen und das Europäische Kontrollzentrum in Darmstadt will beobachten, was dann passiert. Paolo Ferri, Leiter der Missionskontrolle.
Rosetta fliegt jetzt seit fast ein Jahr um den Kometen herum. Sie hat alles Mögliche schon gesammelt an Informationen und Bilder und Messungen von dem Staub und dem Gas, hat die Entwicklung der Oberfläche beobachtet, der Aktivität auf den Kometen beobachtet. Also die Menge von Daten übertrifft sogar die Erwartungen.
Und die Batterien des Landegeräts Philae auf der Kometenoberfläche sind mittlerweile auch wieder geladen.
Der schaltet sich ein, wenn die Sonne aufgeht. Und wenn Rosetta dann kurz danach, eine halbe Stunde danach dabei fliegt, dann kann der Kontakt stattfinden. Das ist passiert, mehrmals, aber nach 2 Minuten ist der Kontakt aufgebrochen. Eine richtige Erklärung haben wir nicht.
Die Muttersonde Rosetta versucht weiter Kontakt aufzunehmen, um dem Laborgerät auf der Kometenoberfläche weitere Untersuchungsaufträge übermitteln zu können. Weil die gesamte Mission bisher so erfolgreich verlaufen ist und Rosetta auch nach 11 Jahren im All immer noch keine Ermüdungserscheinungen zeigt, planen die Satellitenlenker in Darmstadt jetzt sogar einen Landeanflug der Muttersonde, sobald der Komet sich wieder von der Sonne entfernt und nicht mehr so viel Material herausschleudert.
Die letzten 3 Monate fangen wir an, wirklich ganz langsam zum Kometen immer näher und näher zu fliegen. Die letzten Tage und Wochen werden spektakulär sein.
Warum solche Missionen so wichtig sind, hat der neue ESA-Generaldirektor Johann Dietrich Wörner bei seinem letzten Besuch im ESA-Kontrollzentrum in Darmstadt erklärt.
Kometen sind die ältesten Bestandteile unseres Sonnensystems und die Wissenschaftler können deshalb an den Kometen mehr Informationen gewinnen, wie denn unser Sonnensystem entstanden ist.
Der Ingenieur war Präsident der Darmstädter Universität, bevor er Vorstandsvorsitzender des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt wurde. Jetzt will er als neuer ESA-Generaldirektor noch mehr Missionen durch unser Sonnensystem veranlassen. So erfahren wir die Dinge, die für uns alle wichtig sind, ist der Darmstädter Wissenschaftler überzeugt, auch wenn die Entstehungsgeschichte unseres Sonnensystems heute geradezu unbegreiflich erscheint.
Zeit ist ja relativ, vor allem kosmisch gesehen. Hier auf der Erde aber nehmen wir das schon etwas genauer. Da bekommt eine Sekunde sogar eine große Bedeutung zugemessen, vor allem wenn es sich um eine Schaltsekunde handelt. Der Juli ist in diesem Jahr nämlich einen Tick länger als sonst. Und diese zusätzliche Sekunde, also Schaltsekunde, soll kompensieren, dass sich die Erde immer langsamer dreht. Am 1. Juli wurde die Sekunde hinzugefügt. Alles Wichtige dazu jetzt von Aydogan Makashi.
Das Zauberwort heißt Schaltsekunde. Die Erde dreht sich und sie tut das immer langsamer. Als die Zeit definiert wurde, brauchte sie 86.400 Sekunden für eine Umdrehung. Heute aber ist unser Planet langsamer. Um eine Tausendstel Sekunde. Wolfgang Dick arbeitet beim Erdrotationsdienst in Frankfurt. Und der überwacht und erforscht, wie die Erde sich dreht und wie schnell sie das macht.
Das kann man sich so vorstellen wie ein Wecker, der nachgeht. Ist zwar nur eine Tausendstel Sekunde, aber nach 1000 Tagen geht dieser Wecker, nämlich die Erduhr, um genau eine Sekunde dann falsch.
Soweit kein Problem. Eine Tausendstel Sekunde, die dauert etwa so lang wie der Blitz beim Fotografieren. Das hat erstmal keine Auswirkungen. Jedenfalls nicht sofort.
Es dauert mehrere hundert Jahre, ehe es dann eine ganze Stunde ausmacht. Aber wenn man noch länger geht und in ungefähr 1.500 Jahren wäre es dann schon 4 Stunden etwa. Und das würde bedeuten, dass im Winter die Sonne erst zu Mittag aufgeht.
Das will nun wirklich niemand. Und deshalb gibt es die Schaltsekunde. Immer dann, wenn der Unterschied zwischen Weltzeit und Atomzeit bei genau einer Sekunde liegt. Seit der Einführung der Schaltsekunde vor rund 40 Jahren passiert das jetzt zum 26. Mal. Und das hat Folgen.
Wenn das vor 30 Jahren noch keine Rolle spielte, plus minus eine Sekunde, so wird heute bis auf Tausendstel Sekunden genau geschaltet. Und wenn das nicht ordentlich programmiert würde, dann könnte das Netzwerk ausfallen.
Systemabsturz, totaler Breakdown, so schlimm wird es nicht kommen. Der Frankfurter Stromversorger Mainova sagt, wir sind darauf eingestellt, unseren Systemen kann die Schaltsekunde nichts anhaben. Na dann. Alles in Butter also? Nein, denn es gibt immer wieder auch Kritik an der Schaltsekunde. Und zwar vor allem aus der Industrie. Wolfgang Dick.
Weil das sehr unbequem ist. Es lässt sich nicht genau vorhersagen, immer nur ein halbes Jahr im Voraus. Es muss sich jemand im Moment drum kümmern, es muss einprogrammiert werden. Und es kann auch, wenn es nicht ordentlich gemacht wird, schiefgehen.
Vor ein paar Jahren fiel mal das Buchungssystem der australischen Fluggesellschaft Qantas aus. Und sonst nicht der Rede wert. Trotzdem wird über Alternativen zur Schaltsekunde nachgedacht. Eine Schaltminute etwa. Die müsste man nur alle 100 Jahre einführen.
Eine Sprechstunde per Internet. Auch das gibt es mittlerweile. Sie sind für Fälle gedacht, in denen es Sinn macht, nicht persönlich zum Arzt zu gehen. Zum Beispiel, wenn es um eine allgemeine Beratungsfrage geht oder wenn ein Befund besprochen werden soll. Die Online-Sprechstunde findet per Videoübertragung statt. Der Arzt... Der kann auch die Mimik und Gestik des Patienten wahrnehmen und diagnostizieren. Ob das eine Ergänzung für den persönlichen Arztbesuch sein kann? Sandra Wenzer hat nachgefragt.
Frau Zeller hat einen Termin mit Dr. Pranger. Er ist Hautarzt und nutzt die sogenannte Online-Sprechstunde. Für die Patientin bedeutet das Laptop aufklappen, das Ärzteportal besuchen und warten, bis der Countdown runtergezählt ist. 3, 2, 1. Dann sind Arzt und Patientin verbunden.
Dr. Prager, ich habe da einige Probleme mit dem Alterungsprozess der Haut.
Die Videosprechstunde ist für Fälle gedacht, in denen es Sinn macht, nicht persönlich zum Arzt zu gehen, sagt Nikolaus Schulwitz. Er ist Geschäftsführer bei einem der Portale, die die Online-Videosprechstunden anbieten.
Um Rückfragen zu klären, um Kontrollberatungen zu machen, um Laborwerte nachzubesprechen, um auch bildgebende Verfahren nochmal nachzubesprechen, gibt es alternative Behandlungsmöglichkeiten.
Auch Zweitmeinungen können eingeholt werden.
Patienten können Daten an den Arzt senden oder andersrum. Zum Beispiel können auf den bildgebenden Materialien auch Markierungen gemacht werden vom Arzt, um dem Patient bestimmte Dinge besser zu erklären.
Ein Ersatz für den persönlichen Arztbesuch? Diese beiden Frauen sind unsicher.
Eigentlich ist es recht praktisch. Also wenn man sich vorstellt, dass man dann face-to-face einen sieht und dann darüber reden kann und man dafür nicht vor die Haustür muss. Wenn man krank ist, ist das natürlich auch schon praktisch. Trotzdem kann ich es mir gerade nicht so ganz vorstellen, ehrlich gesagt.
Der Bezug und alles fehlt halt einfach. Was ist mit dem Nachgucken? Das geht über das Online-System halt eben nicht.
Kein Ersatz, sagt auch Nikolaus Schulwitz. Die Online-Sprechstunde sei eine Ergänzung für den persönlichen Kontakt, denn auch sie habe ihre Grenzen. Diagnosen dürfen hier offiziell nicht gestellt werden. 30 Euro pro Monat zahlen die Ärzte an die Portale im Schnitt. Sie entscheiden selbst, wie hoch die Gesprächsgebühren sind, die sie für das Angebot berechnen. Patienten sollten vorab nachfragen. Diese Patientin findet's gut.
Ja, ich würde das sehr gerne nutzen. Also wenn es mein Arzt ist. Ich würde es nicht mit einem anonymen Arzt machen. Wenn es mein Arzt ist, würde ich mindestens die Hälfte der Arztbesuche mir sparen können, weil ich oft auch ähnliche und wiederkehrende Symptome habe und weil mir das Zeit erspart und wenn das Vertrauensverhältnis da ist. Zwischen 50% und 80% der Besuche würde ich so nutzen.
Das war HR Info Netzwelt. Weitere Informationen zur Sendung finden Sie wie immer auch im Internet. Dort können Sie Netzwelt als Podcast abonnieren oder einfach downloaden unter hrinforadio.de. Ich bin Andreas Gielen. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.